Der geldpolitische Geleitzug ist losgefahren. Die Südamerikaner haben begonnen, mehrfach gesenkt. Die Osteuropäer mehrfach gesenkt. Von den großen Schweiz, Kanada, Schweden, EZB. Künstliche Intelligenz mit der Annahme, wir stehen quasi vor einem gigantischen Produktivitätssprung. Die Gefahr besteht sicherlich, wenn so ein Trend kippt, dass sie dann auch im Endeffekt diesen Effekt, diesen Drehtüreffekt auch in die andere Richtung bekommen können. Ist, glaube ich, eine, sag mal so, richtige Vorgehensweise zu überlegen, inwieweit man dann ein Stück weit stärker auf die günstigeren Bewerteten, auf die zweite und die dritte Reihe setzt.
Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money und wir sind on the road in Frankfurt unterwegs. Freue mich sehr, haben wir wieder ein paar sehr spannende Gäste und vor allem heute sind wir zu Gast bei Allianz Global Investors und zwar sitzt hier, ihr kennt ihn, er war schon zweimal bei uns zu Gast und das waren sehr spannende, sehr tiefe Gespräche, der CIO Multi-Asset Europe, Ingo Meinert, herzlich willkommen.
Sehr gerne, vielen Dank und schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, freut uns sehr, vielen Dank für die Einladung, dass wir bei euch sein dürfen. Habt ein schönes, luftiges Studio, wir sind schon ein wenig neidisch, unseres ist nicht mal halb so groß, deswegen heute perfekte Bedingungen. Ja, als wir jetzt hier heute sitzen, heute Morgen kamen Inflationsdaten raus, die endlich auch mal wieder ein Minuszeichen vorne dran haben, Monat zu Monat in den USA. Sogar fällt sie ganz leicht, die Inflation endlich wieder nach einer langen Zeitwärtsphase und das war alles sehr sticky. Ist denn damit die Zinswende im September fix?
Also unserer Einschätzung nach gibt es eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir im September eine Zinssenkung sehen. Das hat selbstverständlich auch mit der heute einigermaßen vernünftigen Inflationszahl zu tun. Gleichwohl, wir sind immer noch bei der Kerninflation deutlich über 3%. Also vor dem Hintergrund ist das eingetreten, was wir erwartet haben. Die Inflation bleibt sperrig, kommt aber etwas runter. Aber die Hauptargumentation dürfte eher darin liegen, dass wir doch jetzt seit einigen Monaten Schwächezeichen im amerikanischen Arbeitsmarkt sehen. Die Arbeitslosenquote ist vom Tief 3,4% jetzt bei 4,1% in der Zwischenzeit nach oben angelangt. Und das dürfte dann in Kombination die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung beinhalten.
Sie haben es gerade schon angesprochen, ist einiges so ein bisschen ins Rutschen gekommen die letzten Wochen. Ne? Einkaufsmanager, Inditex, auch mal die Dienstleister zeigen jetzt auch richtig Schwäche, 4-Jahrestief sozusagen. Und Arbeitsmarkt, Kündigungsrate plötzlich geht wieder runter und so weiter und so fort. Ne? Also es passiert jetzt doch, kommt vieles ins Rutschen auf der Makroseite.
Ja, ich glaube, es kommt später, als die meisten auch wir unterstellt haben. Sie erinnern sich, wir waren in den letzten Gesprächen für Amerika Ende 23 für 24 durchaus vorsichtiger gewesen. Hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass die meisten unterschätzt haben, dass eben diese Überschussliquidität noch aus der Corona-Zeit und auch danach eben ein Stück weit geldpolitisch restriktive Impulse, in dem Fall negative Dinge, im Endeffekt ein Stück weit abbremst, sodass es jetzt kommt. Nach wie vor setzen wir jetzt nicht auf irgendwie eine harte Landung, aber wir haben eine Abschwächung in den USA, die dann auch die Möglichkeit für die amerikanische Notenbank mitbringt, die Zinsen ganz vorsichtig zu senken.
Ich finde auch so sehr schön eigentlich diese Woche der Powell ja mit seinen Halbjahresanhörungen in Senat und Kongress, wo man merkt, da ist schon jetzt eine andere Tonalität. Jetzt plötzlich kommt eben auch das Thema, wir müssen ja die Wirtschaft, das Wirtschaftswachstum im Auge behalten. Also da verschiebt sich doch jetzt sehr klar auch in der Rhetorik der Fokus.
Ja, das ist, was wir ja auch aus der Vergangenheit wissen, dass die Amerikaner am Ende des Tages dieses duale Mandat haben, also Preisstabilität und Arbeitsmarkt/Konjunktur. Das hat er betont, aber immer noch mit dem Hinweis, wir brauchen von der Inflation die Signale, dass sie weiter ein Stück weit nach unten kommt. Das wird Stück für Stück geschehen können, aber nochmal, wir wären immer noch vorsichtig, dass wir wirklich nachhaltig 2% Preisstabilität in den USA, aber auch in Euroland zeitnah sehen können. Deswegen bei allen Zinssenkungen, die wir auch erwarten, es wird am Ende des Tages wahrscheinlich weniger passieren, als der ein oder andere immer noch ein Stück weit unterstellt.
Aber könnte es nicht so sein, dass die Fed vielleicht nicht so streng ist in nächster Zeit? Es kommen ja auch Wahlen und man will eben die Wirtschaft partout natürlich auch nicht abwürgen, was ja erstmal sinnig ist, dass man sagt, okay, ich muss jetzt nicht zwingend sehr schnell die 2% sehen. Es passt auch, wenn wir zumindest die Richtung stimmt.
Ich glaube, die Argumentationskette ist genauso, wie Sie sagen. wenn die Inflationsrate sich zumindest ein Stück weit in die Richtung bewegt, in der Kombination mit schwachen Konjunkturzahlen, insbesondere vom Arbeitsmarkt, dann ist das ein Stück weit der Resonanzboden, dass die Zinsen ganz vorsichtig gesenkt werden.
Was wäre jetzt so Ihr Makrobild in den USA für die nächsten 6-9 Monate?
Ja, wir gehen davon aus, dass sich die Konjunktur verlangsamt, dass wir schon ein Stück weit von den 2,5% eher Richtung Potenzial, und Potenzial dürfte in den USA etwa 1,5 Prozentpunkte sein, uns nach unten verlangsamen, dass der Arbeitsmarkt weiter sich abschwächt. Nach wie vor werden wir nicht Anstiege in den Arbeitslosenquoten sehen, wie wir es aus den Rezessionen der letzten 30-40 Jahre gewohnt waren. Aber die Abschwächung, und das wird bedeuten, dass die Fed zumindestens für einige Zinssenkungen Spielraum hat.
Und ist eine Rezession für Sie einigermaßen ausgeschlossen? Also kann dieses Spielchen funktionieren?
Ich meine, die Frage ist natürlich, was ist die genaue Definition von Rezession? Ich glaube, da müssen wir in dem Kontext, bevor man jetzt, und das hat sich ja über die letzten 12 Monate dramatisch verändert. Vor knapp einem Jahr hat nahezu jeder eine Rezession erwartet. Momentan erwartet das fast keiner mehr. Deswegen glaube ich schon, wir sind wahrscheinlich eher an einem Punkt, wo der Konjunkturoptimismus oder die Konjunktursorglosigkeit global, aber auch gerade für die USA, etwas zu optimistisch ist. Deswegen konjunkturelle Verlangsamung ja. Und wir müssen ja hier, auch wenn es ein bisschen technisch oder bürokratisch klingt, wir müssen hier eben nochmal sagen, Konjunktur und Wachstum mal differenzieren. Konjunktur kurzfristig, Kalenderjahr, Quartal, Wachstum langfristig, Potenzialtrend. Wachstum sieht global, aber auch in Amerika vor dem Hintergrund, ich glaube, ich hatte es in den 2 Sendungen zuvor auch schon erwähnt, Wachstum sieht strukturell durch diese sogenannten Ds sehr, sehr negativ aus. Und wir hatten ja schon Demografie, Deglobalisierung, Dekarbonisierung genannt. Sie können 2 neue dazu nehmen oder sogar 3 neue. Sie können Defense mit dazu nehmen, also das Thema Verteidigung oder Remilitarisierung. Sie können das Thema Debt mit dazu nehmen, also Schuldentragfähigkeit. Und Sie können auch das Thema, mal einen politischen Faktor inkludiert, Populismus mit dazu nehmen, weil alle 6 Faktoren in Summe eigentlich stagflatorisch wirken, beziehungsweise fürs Wachstumspotenzial eher dämpfend wirken. Deswegen, Wachstumsperspektiven bleiben eher schwierig. Konjunktur hat sich etwas stärker stabilisiert wie erwartet, aber in den USA kommen wir momentan runter.
Und man muss natürlich sagen, von den Faktoren, die meisten wirken natürlich auch inflationär, ne?
Das ist stagflatorisch. Genau, ja. Das Thema ist, dass diese sogenannten strukturellen Faktoren stagflatorisch wirken, Wachstumspotenzial gedämpft, Inflationssockel eher leicht erhöht. Und das ist eben das nach vorne hin gesehen durchaus etwas schwieriger.
Und wenn man dann in Kontrast natürlich setzt, was die amerikanischen Aktienmärkte machen, die sehen nichts von diesen Sorgen im Moment mit annähernd schon bald 40 All-Time-Highs in diesem Jahr. Da ist ein fröhliches, ist gerade im Moment egal, was kommt, wir feiern es alles. Hauptsache, wir sehen eine Zinswende.
Ja, genau. Ich glaube, da haben wir so ein bisschen eine geschmeidigere Favoritenrotation in der Argumentationskette. Es war ursprünglich mal die Zinsfantasie, gerade zum Jahreswechsel ja überzogen hoch. Die einen oder anderen erinnern sich noch, 7 Zinssenkungen fürs laufende Jahr, beginnend im 1. Quartal, eingearbeitet. Bis dann hin zu einer, die Zinssenkungen kommen jetzt doch nicht, jedenfalls nicht so schnell, aber dafür ist die Konjunktur robuster. Und damit haben wir eine gewisse Gewinnfantasie. Man muss schon noch dazu sagen, die Unternehmensgewinne haben sich über diese gesamte konjunkturell schwierige Phase sehr, sehr gut entwickelt. Aber ja, wir haben wahrscheinlich nach vorne hin gesehen durchaus ein paar sehr, sehr optimistische Annahmen, die man dann auch im Zeitablauf überprüfen und möglicherweise auch dann mal, wie heißt das im Neuhessischen, challengen sollte, weil wir haben das vielleicht nur zum Abschluss in der Beantwortung, wir haben auf Sicht der nächsten 3 bis 5 Jahre in den USA eine Gewinnsteigerung jedes Jahr unterstellt von 18%. Wir haben einen deutlich 2-stelligen Gewinnanstieg fürs nächste Jahr antizipiert. Das kann alles so sein. Das ist aber natürlich momentan eine Annahme einer durchaus, ich will nicht sagen perfekten Welt, aber durchaus einer sehr optimistischen Welt.
Ja, also eher, sagen wir mal, rosa-rote Brille, dass das diese Soft Landing, das ja jeder erwartet, eben auch so antrifft und dadurch eben natürlich auch die Unternehmensgewinne nicht so wahnsinnig belastet
werden. Ja, und ich sag mal, wir haben ja da eine Brücke, weil eine sanfte Landung bedeutet ja immer nochmal, die Konjunktur verlangsamt sich. Eine sanfte Landung mit einem überschaubaren Wachstum und einem Gewinnanstieg von 18%, also einem, ich sag mal, Multiplikator, der relativ heftig ist. Da gibt es eine Argumentationskette und die Argumentationskette bekanntermaßen ist artifizielle Intelligenz, künstliche Intelligenz mit der Annahme, wir stehen quasi vor einem gigantischen Produktivitätssprung, der im Endeffekt den Gewinnhebel bedeutet. Und das ist ja auch eine Diskussion momentan zwischen zwei Fraktionen. Wir sind auch eher bei der Fraktion, die sagt, Mensch, solche Produktivitätssteigerungen werden wahrscheinlich eher schwierig zu erzielen sein. Sie sind in den Statistiken der letzten 20, 30, 40 Jahre eigentlich nicht erkennbar. Und nur das ergänzend, das letzte Mal, wo Sie einen Produktivitätssprung von 2-3 Prozentpunkten auf Jahresbasis gesehen haben, müssen Sie zurückgehen, Anfang des 19. Jahrhunderts, Eisenbahn und Dampfmaschine in der Kombination. Spannende Diskussion, was ist für die Menschheitsgeschichte die wichtigere Eisenbahn-Dampfmaschine oder künstliche Intelligenz? Ich glaube, ist eine spannende, eine philosophische Frage, aber das nochmal zur Einordnung.
Und man muss natürlich auch sagen, mutmaßlich ist alles, was an Produktivität vielleicht, wir uns im Moment KI-mäßig ausdenken, auch eher wohl, sagen wir mal, eher 10 Jahre als 5 Jahre weg. In der Wahrscheinlichkeitenannahme.
Ich glaube, wenn man jetzt, sage ich mal, auch zu den Produktivitätsoptimisten gehört, glaube ich, das kann man schon ableiten. Es ist eher ein Thema in die Periode T plus 5 Jahre und danach als unmittelbar. Das ist die zweite Unschärfe, die jetzt reinkommt und wo man sicherlich sagen kann, da ist sehr, sehr viel Optimismus momentan eingearbeitet, aber derzeit, das kennen wir auch aus der Vergangenheit, ist es so eine Art selbsterfüllende Prophezeiung, die sich da im Endeffekt darstellt. Aber wie gesagt, perspektivisch haben wir da durchaus ein bisschen die Sorge, dass dann mal das ein oder andere an positiven Annahmen auch ein Stück weit stärker gechallenged wird.
Mhm. Wie groß würden Sie das Risiko einschätzen, dass der Blick so der breiten Investorenmenge ist ja im Moment noch, ja, wenn die Wirtschaft ein bisschen runterkommt, Arbeitsmarktschwächen zeigt, es ist ja genau das, was wir sehen wollen, das feiern wir, wo dann irgendwann der Kipppunkt kommt, wo man sagt, naja, okay, das hat ja aber auch, kann ja negative Folgen haben, auch fürs Unternehmensgewinnwachstum der kommenden Monate. Und dann haben wir ja dann an diesen Switch im Blick. Und dann ist das eben nicht mehr was Euphorisches, sondern dann ist es eben, dann sind Bad News wieder Bad News.
Ja, momentan schwierig unmittelbar zu sehen, weil wir auch in der Welt, wenn wir jetzt mal von den USA ein bisschen weggehen, durchaus ein bisschen verschobene Tendenzen haben. Wir haben zumindestens, auch wenn durch die politischen Faktoren in jüngster Zeit da natürlich auch nochmal eine kleine Eintrübung kommen kann, aber Euroland, Europa, Deutschland hat sich auf sehr, sehr niedrigem Niveau stabilisiert. Da wird jetzt auch dynamisch nach oben nicht so viel passieren. Aber wir wissen, die Börse denkt ja immer in der ersten Ableitung, es wird wahrscheinlich keine tieferen Tiefpunkte geben. Und das ist schon mal was Positives, was natürlich dann auch Richtung Amerika im relativen Differential schwächt sich Amerika ein Stück weit an, zumindest ein bisschen auch positive Gegenpunkte setzen kann. Deswegen jetzt momentan in der Diskussion zu sagen, wir kommen unter eine im Bruttoinlandsproduktwachstum signifikante Gewinnschwelle, wo man dann auch sagen kann, das Wachstum ist so niedrig, dass die Gewinne deshalb stark nach unten gehen, eher schwierig und eher, würde ich sagen, eher unwahrscheinlich, zumindest jetzt auf Sicht der nächsten Quartale herzuleiten.
Und doch hat man ja ein bisschen natürlich, wenn wir jetzt kurz noch bei den USA bleiben, wissen wir alle, haben wir ja jetzt alle auch erlebt, dass ein sehr einseitiger Aufstieg war. Und das gilt natürlich auch fürs Gewinnwachstum. Auch da ist, wenn man den breiten Markt nimmt und die eben Mag 7 oder Fab 4, wie man es auch immer definieren will, Top 5, Top 7, Top 10, egal welche Statistik, die natürlich auch da das Gewinnwachstum massiv angetrieben haben und ein großer Teil davon ist. Denn der Rest hat eigentlich nur sehr moderat bis gar nicht zugelegt, was das Gewinnwachstum angeht.
Die letzte Bewegung war gerade vom Markt her und partiell dann auch auf die Gewinne herunterbrochen, völlig richtig, war im Wesentlichen getrieben wieder von den großen 7 oder von den großen 5. Wir haben ja in der Zwischenzeit die großen 5 Werte im Standard & Poor's 500 liegen bei knapp 27%.
Ja.
Da müssen Sie bis in die 1960er Jahre zurückgehen, wo es die Nifty 50-Fantasie gab.
Ja.
Im Endeffekt, um solche Größenordnungen in der Konzentration zu haben. Also die Konzentration missfällt uns.
Ja.
Es ist nur in der Regel wahrscheinlich kein guter Ratgeber jetzt für Taktik und Timing. Ich würde Sie zum Teil auch darauf zurückführen, dass wir in den USA ja im zweiten Halbjahr 23 einen wichtigen Kipppunkt erlebt haben, dass wir im Bestand der Aktienfonds mehr verwaltetes Geld passiv als aktiv haben,
ja.
Was am Ende des Tages natürlich größer wird größer,
ja.
Und kleiner bleibt wahrscheinlich eher erstmal klein.
Hm.
Und ich glaube, dass wir hier durchaus anfangen und nochmal, ich spreche für ein aktives Haus, also muss man immer fairerweise dazu sagen. Ich versuche mich trotzdem mal objektiv auch an Faktenlagen zu orientieren. Es gibt Studien aus den USA, es gibt jetzt auch neuere Studien hier aus Frankfurt, aus Deutschland, die eben zeigen, dass dieser doch jetzt dominante Trend, und in den USA sehen wir es im Bestand,
ja.
Ansonsten sehen wir es in den Stromgrößen, Richtung passiv natürlich einige Nebenbedingungen oder Nebenwirkungen auslöst. Höhere Korrelationen.
Mhm.
Höhere Volatilitäten, höhere Konzentrationen, zum Teil Beeinträchtigungen der Liquiditäten. Und das sind natürlich alles Dinge, wo man, ich glaube, ganz, ganz vorsichtig zumindest diskutieren kann, hat das, sage ich mal, dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt gewisse Auswirkungen auf das Ökosystem. Hab mal so gesagt, da sind einige Risse im Ökosystem erkennbar, wenn der Trend weiter so dominant anhält. Glaube ich, dass wir die Diskussionen, sage ich mal, ein bisschen analytischer und vielleicht auch ein bisschen stärker führen müssen.
Und das heißt natürlich auch am Ende des Tages, wenn wir jetzt beispielsweise eine Übertreibung, die wir da haben, die sich mal auflöst, sprich man hat mal das reinigende Gewitter, durch die extreme Konzentration und durch das sehr große Passiv-Engagement, wo die Konzentration ja leider auch vorhanden ist. Das, glaube ich, ist vielen auch nicht bewusst auf der Passivseite, dass ein global diversifiziertes Depot im Moment nicht so wahnsinnig global diversifiziert ist, dass das natürlich nochmal so einen sehr großen Dämpfer nach unten gibt. Ja? Kann das Ganze schon beschleunigen,
wenn wir genau, eine
Korrektur haben.
Das ist natürlich, wobei ich glaube, da muss man auch ein Stück weit, ich sehe das jetzt nur vor allem auch in Deutschland, da haben wir natürlich schon auch sehr, sehr positive Entwicklungen bei dem sogenannten, ich nenne es mal Bodensatz von Kapitalzuflüssen, also Stichwort Sparpläne, die sehr regelmäßig und dann auch vom Marktstand unabhängig im Endeffekt investieren. Wir kennen das alte Thema in den USA, 401ks. Das heißt, da haben wir in der Zwischenzeit schon eine relativ große, ich sag mal einen großen Bodensatz von den Kapitalströmen her. Aber ja, die Gefahr besteht sicherlich, wenn so ein Trend kippt, dass sie dann auch im Endeffekt diesen Drehtüreffekt auch in die andere Richtung bekommen können. Momentan auch zumindest von dem, was wir an Sentimentsindikatoren und so beobachten, nicht ableitbar, noch nicht ableitbar, ohne da jetzt bitte eine unmittelbare Aussage zu tätigen. Wir kommen, wenn man das vielleicht abschließen kann, vom Sentiment her, wir haben schon, ich habe das mal so ein bisschen genannt, konstruktive Sorglosigkeit. Die Stimmung ist gut, also anders wie vielleicht vor einem Jahr. Wir haben, wie gesagt, in diesen monatlichen Fondsmanagement-Umfragen schon, die Liquiditätsquoten sind relativ niedrig in der Zwischenzeit. Die Aktienübergewichtungen sind erstmals seit 2, 3 Jahren auch wieder relativ deutlich. Die Rentenseite hat sich nach einer zwischenzeitlichen Anpassung jetzt auch wieder in die Untergewichtung hineinbewegt. Das heißt, der Markt ist schon optimistisch, aber er ist nicht euphorisch. Also ich würde es, das ist jetzt bitte subjektiv, in einer Skalierung von 1 bis 10 bei etwa 7 sehen. Und wir wissen, dass bei diesen Sentiments-Indikatoren in der Auswertung die Problematik besteht, sie sind eigentlich dann schlagend, wenn sie in den Ecken sind. Also entweder ganz pessimistisch, also apokalyptisch, dystopisch oder extrem euphorisch. Und da sind wir momentan zwar im optimistischen Bereich, aber wir sind zumindest nach unseren Einschätzungen nicht in irgendwelchen eskalativen Bereichen drin.
Ich finde auch, da ist es eigentlich, das Bild eigentlich sehr interessant, dass eigentlich klassische Stimmungsbilder, wenn wir jetzt nehmen sowas wie Fear and Greed Index, Der ist eigentlich im Niemandsland seit Wochen unterwegs, trotz vielerlei Oldtimer. Aber auf der Investitionsseite, was Sie eben auch sagen, da ist natürlich ein sehr hoher Optimismus. Ne? Also nicht von der Stimmung, von der Euphorie, sondern eigentlich nur auf der Investitionsseite.
Richtig. Also Sie haben, wie gesagt, Sie haben auf der einen Seite...
Kaum Absicherung, Put-Call-Ratio ist natürlich verhältnismäßig niedrig und so weiter und so fort. Ne?
Also kann ich jetzt nur zustimmen, beziehungsweise kann ich nur bestätigen. Deswegen, wie gesagt, auch die Aussage Optimismus ja, in Teilen vielleicht auch eine gewisse, auch neuhessisch Complacency, aber nichts, wo man momentan sagen kann, das deutet jetzt auf irgendeinen Umkehrpunkt oder auf irgendetwas hin, was man in einer Taktik großartig nutzen kann.
Und es gibt da immer noch sehr viel Geld in den Geldmarktfonds, muss man ja auch immer fairerweise
dazu sagen. Absolut, die Zahl ist in den USA sind da. Das ist ja am Ende des Tages natürlich auch immer eine logische Konsequenz und begründbar in der inversen Zinsstrukturkurve. Das heißt, wenn Sie am Geldmarkt in der Regel einen höheren Zins haben, wie auch am langen Ende der Renditestrukturkurve, dann ist natürlich automatisch immer eine gewisse, wie soll ich sagen, gewisser Druck Richtung kurzem Ende und Geldmarkt. Und das ist in der Regel Vorsichtskasse oder klassische Liquidität, was entweder ab einem gewissen Zeitpunkt Normalisierung der Zinsstruktur ans lange Ende wandert oder in andere Segmente hineingeht. Deswegen, das ist sicherlich zumindest auch nochmal ein Hinweis darauf, dass wenn Korrekturen kommen, dass dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt relativ schnell auch Anleger versuchen werden, diese zu nutzen.
Jetzt erinnere ich mich noch, als wir letztes Jahr gesprochen haben, ist 9 Monate ungefähr her, da waren Sie, glaube ich, noch gerade auf der US-Aktienseite eher noch mal ein bisschen vorsichtiger unterwegs. Ich nehme an, das hat sich ein bisschen abgebaut über das Jahr, seid ihr auch optimistischer geworden. Bleibt es im Moment für Sie bei dem Modus, dass man sagen kann, wir gehen eher konstruktiv optimistisch da ins...
Wir sagen eher so ein bisschen konstruktiv angespannt. Okay. Das heißt, das eine ist ja dann immer, wie sind wir aktuell dann auch positioniert, und wir waren eigentlich das ganze Jahr über ganz gut dabei gewesen. Allerdings immer mit einer Erwartungshaltung, dass wir sagen, Mensch, da ist sehr, sehr viel Optimismus drin, und sobald wir Anhaltspunkte dafür bekommen, würden wir eher in Gang zurückschalten. Bis dato hat es nicht stattgefunden, aber wie vorhin schon erwähnt, wir haben natürlich schon die Annahme, dass nach vorne hin gesehen einige Dinge sehr, sehr optimistisch eingestuft werden. Und wenn das dann ein Stück weit anders kommt, also wir sehen jetzt seit 2-3 Monaten, die Konjunktur schwächt sich ab. Wenn sich das verschärft oder mehr wird und wir in die Richtung gehen, dann können auch Gewinne mal ein Stück weit darunter leiden. Dann wären wir eher, deswegen diese, ich sag mal, Angespanntheit, dann wären wir eher bei dem Thema da auch ein Stück weit, sage ich mal, dann auch etwas rauszunehmen. Wir sind im Übrigen aber für die USA auch das gesamte Jahr über sehr, sehr ausgewogen zu Europa und Deutschland. Wir hatten letztes Jahr auch gesagt, die Bewertungen in Europa und Deutschland nimmt sehr viel des negativen Szenarios hinweg. Deswegen sind wir auf der Länderseite eigentlich opportunistisch ausgeglichen mit 2, ich nenne es mal Ausnahmen. Das ist zum einen auch beim letzten Mal schon sehr positiv erwähnt gewesen, Japan. Und das ist England. Und das ist ein Stück weit vielleicht jetzt neu über die letzten Wochen und Monate, weil wir auch im Vorfeld schon gesehen haben, dass die Wahlen in England jetzt auch vor dem Hintergrund auch des klaren Ergebnisses, aber auch mit dem Thema, dass sich Labour wahrscheinlich eher an einem Labour aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre orientiert, also so eine Art Tony Blair 2.0 Regime, dass der Markt das wahrscheinlich eher gutieren dürfte. Wir haben eine lange, relative Schwächephase des Marktes gehabt. Wir haben einen Rohstoffbezug. Die Rohstoffe sind stark gestiegen seit Jahresanfang. Und ich glaube, das wird jetzt im Nachgang der Wahlen auch noch mal deutlicher und eher positiv interpretiert werden. Und wir sind ja gerade noch in den Europameisterschaften drin. Great Britain is coming home. Im Sinne, wahrscheinlich wenden sie sich wieder stärker Europa zu. Auch ein Thema, was... anders wie jetzt momentan vielleicht in Frankreich, die sich mit sich selber beschäftigen, wahrscheinlich an den Märkten eher mit einer gewissen positiven Fantasie gehandelt wird. Also auf der Länder-, auf der regionalen Seite für uns nach wie vor 2 positive Dinge neben der Ausgewogenheit, das ist Japan und Großbritannien.
Und Großbritannien, muss man sagen, das ist etwas, was wir, das weiß ich, Sie und ich und alle Zuschauer da draußen würden wünschen wollen, dass man in einem Wahlkampf mal wieder sowas wie das Wohl der Wirtschaft im Vordergrund hat. Damit gewinnt man ja hier bei uns schon sehr lange keine Wahlen mehr. Und das war natürlich durch das tiefe Tal, dass die Briten sind, plötzlich immer wieder ein echtes Thema, ne?
Ja, absolut. Wobei da müssen wir, aber ich habe das Gefühl, das gilt ja auch im Zweifel für die anderen Wahlen, die wir gerade hinter uns haben oder auch vor uns haben. Und 2024 ist ja, glaube ich, auch in der Menschheitsgeschichte durchaus einmalig. Mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung kann dieses Jahr wählen, darf, muss wählen. Heißt also vor dem Hintergrund, ein wichtiger Punkt ist, die Märkte sind in einer extremen Hab-Acht-Stellung in Bezug auf fiskalpolitische Abenteuer und Versprechen. Das ist ja das, was jetzt auch im Vokabelheft, zumindest am Kapitalmarkt, als der sogenannte Liz-Truss-Moment eingegangen ist. Und ich glaube auch, dass das ein Stück weit disziplinierenden Charakter haben kann, dass man eben aufpasst, was man in Aussicht stellt und dass man auch sicherstellt, dass das im Endeffekt ein Stück weit auch dann finanziert ist und nicht wie Herbst 22 mit einer dann dramatischen Reaktion am Rentenmarkt, 1,5 Prozentpunkte Zinsanstieg in wenigen Tagen, was ja dann auch dazu geführt hat, dass Liz Truss relativ schnell sich wieder verabschieden musste. Das ist, glaube ich, etwas, was nach vorne hin gesehen fiskalpolitische Abenteuer zumindest ein bisschen limitiert oder diszipliniert, weil die Rentenmärkte werden unmittelbar negativ reagieren können.
Mhm. Wollen wir hoffen, dass das bei uns auch mal ein Thema kommt, weil wir haben ja nächstes Jahr auch wieder, wieder Wahlen hier anzustehen. Ein abschließendes Thema zu den USA noch. Wir haben natürlich neben dem ganzen Thema Marktbreite, der nicht vorhanden sein, haben wir natürlich auch wahnsinnige, auch darüber hat man den ganzen Monat gesprochen, wahnsinnige Bewertungsgaps aufgebaut, Lücken aufgebaut, die paar großen vorneweg und der Rest dümpelt so ein bisschen mit. Das gilt natürlich sowohl, was die einzelnen Märkte in den USA angeht, als auch natürlich im Vergleich zu Europa. Ist denn die zweite Reihe etwas, was man mal jetzt dann doch so langsam auf den Schirm nehmen muss, weil irgendwann ist natürlich auch quasi diese Superhype der Mega-Cap-Aktien vielleicht doch auch durchgeritten bis zu einem gewissen Niveau. Deswegen wissen sie noch nicht alle in Grund und Boden fallen. Aber ist da nicht irgendwann mal doch die Chance relativ groß, dass wir mal einen Wechsel sehen und ein paar andere jetzt endlich mal nachziehen?
Ist, glaube ich, auch etwas, was wir beim letzten Mal ein Stück weit fürs zweite Halbjahr als Investmentthema in den Raum gestellt haben. Ja. Das ist auch so. Ich sage übergeordnet, wir haben diesen bitte zu beobachtenden Risikofaktor Dominanz passiv.
Ja.
Das ist ein strukturelles Thema, das man, wie gesagt, im Auge haben sollte. Ansonsten haben wir schon das Gefühl, dass in den USA, aber ist auch ein globales Phänomen, ist auch ein europäisches, ein deutsches Phänomen, dass die relative Schwäche, die ja jetzt über die letzten Jahre signifikant deutlich auch dieses Jahr, wenn Sie sich einen MDAX und einen DAX anschauen, vorhanden ist, dass das sukzessive dazu führen sollte, dass man die zweite Reihe und die kleineren Werte ein Stück weit stärker beachtet. Wir würden in den USA dann auch stärker, klingt jetzt auch technisch sagen, Gleichgewichte der Standard & Poor's 500, nicht der marktkapitalisierte, solche Konstruktionen gibt es ja, wo wir einfach sagen, da entgehe ich ein Stück weit diesem Thema, dass wir natürlich in den USA wahnsinnig hohe Bewertungen haben und die haben auch eigentlich nicht richtig auf den Zinsanstieg reagiert. Nochmal, wir haben in den USA einen risikofreien Zins von 5,5 Prozentpunkten. Das ist schon eine Hausnummer, wo man normalerweise in der Vergangenheit für Aktienmärkte auch die ein oder andere Friktion beobachten konnte. Das hat bei den großen Werten nicht stattgefunden. Deswegen ja, ist, glaube ich, eine, sag mal so, richtige Vorgehensweise zu überlegen, inwieweit man dann ein Stück weit stärker auf die günstigeren Bewerteten, auf die zweite und die dritte Reihe setzt. Vor allem auch mit dem Argument, das, was vielleicht für sowas bis dato noch gefehlt hat, war der Zins. Weil wir wissen, dass die zweite Reihe dann ein Stück weit natürlich auch zinssensibel reagiert. Und wenn die Zinssenkung, wie von uns durchaus jetzt erwartet, im September kommt, könnte das ein Stück weit dann das Zeichen sein, dass wir in diese Phase einmünden.
Ist denn auch Value mal wieder ein Thema in den USA?
Sehen wir, ist ja auch, sage ich mal, wir haben ja auch innerhalb der Wachstumspalette eigentlich diese Verschiebung. Es sind vor allem die ganz, ganz Großen. Also muss man sagen, haben wir natürlich ein Stück weit vielleicht bis dato, auch seit Jahresanfang, eher ein Bias für Value, auch aus den Bewertungsgesichtspunkten heraus. Deswegen ist es analog zu dem, was ich gerade gesagt habe, dass wir mindestens mal ausgewogen wären, also kein klarer Bias zu Growth, ja, sondern zumindest ausgewogen mit einem kleinen, ich sag mal, Schnaps mehr vielleicht bei Value, zweite, dritte Reihe. Und ansonsten gilt sicherlich auch, es gibt ja jetzt in der Diskussion Growth, Value, dann auch das Thema Qualität, Qualitätsfaktoren, wo man dann sehr viel stärker auch sich die Bilanzen anschaut, die Bilanzqualitäten anschaut, die Ertragsstabilität anschaut, also keine großen Bolas in den Cashflows. Da würden wir momentan auch bei den, ich nenne es jetzt mal sektoralen oder Einzelwertbetrachtungen, sehr stark den Qualitätsfaktor in den Vordergrund rücken.
Und natürlich Dividendenqualität ist sowieso immer ein Thema.
Absolut. Ich sage ja dann immer so ein bisschen, bitte überzogen, Dividenden ist nicht alles, aber ohne Dividenden ist vieles nichts. Ich glaube schon nochmal, die Dividende ist ja auch, sag mal so, im kleinen ABC für die Aktienanlage eigentlich ein Stück weit der Anfang. Deswegen eine Dividendenstabilität. Ich glaube, wir hatten den Begriff ja auch beim letzten Mal schon erläutert gehabt, Aristokraten. Ja. Ich glaube, das ist immer ein Thema, das ist ein Dauerthema, ja, und dementsprechend, das ist in jedem Fall weiterhin zu beachten.
Und in den USA, muss man sagen, hätte man natürlich noch die Abstufung zur dritten, vierten Reihe, sprich die ganzen Small Caps, also sprich so alles mal Richtung Russell 2000 oder so. Ist das ein Thema, was man auf dem Schirm haben will, ja, oder ist das vielleicht zu früh?
Ich würde jetzt die Diskussion Mid-Caps, Small-Caps im Endeffekt eben ein Stück weit in Kombination sehen, muss man natürlich dann immer auch unter Liquiditätsgesichtspunkten und solchen Sachen und, sag mal, Risikobereitschaft sich anschauen, aber das gilt, glaube ich, analog. Ich glaube, da könnte ein Stück weit der auf der Zinsseite im Endeffekt dann helfen, dass diese doch signifikante Unterperformance, und wir sehen es ja gerade auch nochmal DAX, MDAX, wo ich sage, das sind dann schon Dinge, wo ich das Gefühl habe, nach vorne hin gesehen, wird sich das zumindest anfangen, ein Stück weit einzuebnen.
Und wenn wir jetzt mal zurückkommen hier auf unseren alten Kontinent, ist denn dieses Spannungsbild, wir haben in den USA eine leichte Abschwächung und in Europa zumindest mal zartes Plänzchen Aufschwung, auch wenn die Zahlen sehr klein sind, aber zumindest diese Annäherung, ein ganz klein wenig zumindest, ist das nicht die Chance, dass man dieses mittlerweile historisch hohe Bewertungsgap zwischen Europa und USA von Europa unten rauf gezogen bekommt? Oder fehlt es hier noch an Fantasie? So?
Nein, ich glaube, sag mal so, ich wäre immer noch mal vorsichtig mit dem Begriff Aufschwung, weil ich glaube einfach, uns fehlen die klassischen Faktoren für zumindest einen zyklischen Aufschwung, wie wir ihn kennen. Das ist also, sag mal so, ein Stück weit, ich spreche dann immer buchstabenökonomisch von einer L-Formation. Das ist jetzt, sag mal so, positiv. Wir haben die Tiefpunkte ausgelotet. Wir laufen jetzt irgendwie ein Stück weit seitwärts unter Schwankungen und im Neuhessischen klingt das dann mit Muddling Through immer ein bisschen geschmeidiger, als wenn ich den deutschen Begriff durchwursteln benutzen werde. Wir haben jetzt, sag ich mal, zumindest kurzfristig eine gewisse Stimmungseintrübung über die Wahlen in Frankreich, weil das ist sicherlich, wenn man jetzt den Kontinent Europa betrachtet, dann erstmal ein Stück weit ein Bremsfaktor, weil wir dürfen nicht vergessen, die Franzosen oder Präsident Macron war in bestimmten Bereichen, ich nenne mal die Schlagworte Kapitalmarktunion, ich nenne auch das Schlagwort europäische Armee, durchaus derjenige, der die Diskussionen vorangetrieben und die auch, sag mal, bereit war, in den argumentativen Schlagabtausch hineinzugehen. Ich glaube, das Momentum muss man wahrscheinlich kurzfristig erstmal rausnehmen, weil da ist jetzt erstmal die Notwendigkeit, dass sich Frankreich sortiert und schaut, wie es nach vorne hin, unter welcher Regierung und dann wahrscheinlich dann auch in der Kohabitation zwischen dem Präsidenten und einer Regierung im Endeffekt wieder ein Stück weit in den Modus Vivendi hineinkommt. Auf der anderen Seite positiv England. Ich hatte ja schon gesagt, ich glaube, dass England sich wieder ein Stück weit stärker Richtung EU, Richtung Europa bewegen dürfte. Und das heißt dann in Summe, glaube ich, schon, wenn sich das, sage ich mal, ein Stück weit dann auch wieder einrüttelt und einschüttelt. Und wir haben, glaube ich, jetzt im DAX einen historischen KGV-Abschlag von 8,9 zu einem Standard & Poor's 500 auf Basis jetzt der Gewinne der nächsten 12 Monate. Das dürfte eigentlich schon ein Stück weit hier eine gewisse Stabilität und einen Fokus Richtung Europa bringen. Zumal man muss mehr vorsichtig sein als Börsianer und Wirtschaftswissenschaftler, ist mir jetzt politisch nicht kernkompetent. Aber wir haben natürlich einen großen Unsicherheitsfaktor dann in den Herbst hinein mit den amerikanischen Präsidentschaftswahlen und der in der Zwischenzeit ja durchaus sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit, jüngste Meinungsumfragen etc., dass wir uns dann, sage ich mal, auf Trump 2.0 einzustellen und zu positionieren haben. Und das wird zumindest auch nochmal eine gewisse Nervosität und dann auch eine gewisse Unsicherheit nach sich bringen, was dann möglicherweise auch ein Stück weit Europa, wenn man das Thema dann ein Stück weit auch Frankreich, England dann mit einfließen lässt, in den Fokus rücken könnte. Ja.
Und es sind natürlich die zwei großen Diskussionen. Das eine ist natürlich das ganze Verteidigungsthema. Wie viel Unterstützung gibt es da noch? Und das andere sind natürlich auch die ganzen Protektionismuspläne, die das Trump-Lager so für sich ja auch
deswegen hat. Deswegen, Sie haben, und das macht uns dann zumindest bei diesen Szenarien, die man ja auch jetzt, sage ich mal, durchspielen muss und mit Kunden, Kundinnen und Kunden natürlich bespricht, glaube schon die Situation zu sagen, naja, die Phase 2018 bis 2021 war ja in der Börse sehr gut gewesen. Also Trump ist positiv für Aktien und er ist positiv für die Konjunktur. Ich glaube, Ad 1, nahezu alle Präsidenten in der Geschichte in den USA waren positiv für Aktien. Und es gab durchaus auch den einen oder anderen, die in ihren Legislaturperioden auch noch deutlich dann besser in Bezug dann, wie die Aktien gelaufen sind, waren. Ich glaube halt einfach, die Welt hat sich in diesen nur 7 oder 8 Jahren dramatisch verschoben. Und zwei Dinge, die dann auch im neuen Regime gültig sein dürften. A, Fiskalpolitik, wie Herr Trump sie wahrscheinlich vorhat mit Steuersenkungen, werden anders wie 2017, 18 schwieriger sein. Wir haben wieder Zinsen. Und das läuft unmittelbar in die Stabilität und Nachhaltigkeit der Finanzen hinein. Und wir haben natürlich nochmal eine Welt, wo wir in der Zwischenzeit eben in Regionen Kriege haben, wo natürlich institutionelle Kooperationsmodelle wichtig, waren immer wichtig, aber wichtiger denn je. Also wenn, wovon man ja ausgehen kann, Herr Trump jetzt in Bezug auf NATO oder G7 eher gebremst euphorisch ist, dann heißt das natürlich auch nochmal zumindest eine gewisse höhere Unruhe und Nervosität, auch in Richtung natürlich von dieser Deglobalisierung, die wir ja jetzt auch schon 15 Jahre beobachten.
Mhm. So, und das eine ist natürlich genau dieses politische Thema, aber wenn wir mal bei dem Fiskalpolitischen bleiben, diese ganzen Steuersenkungen von Trump 1.0 sozusagen, die laufen ja bald schon alle aus. Allein das ist ja schon eine Lücke, ne? Wenn man sagt, man will das verlängern. Das allein frisst sich schon sehr sauber, vor allem bei Defiziten von
10%,
die man ja jetzt schon fährt. Irgendwann ist das dann für den Dollar auch nicht mehr so richtig spannend.
Das wird sicherlich dann, die laufen ja Ende 25 aus, also vor dem Hintergrund. Und ich vermute, zumindest wird es eine Diskussion geben, dass Herr Trump das dann auch ad infinitum verlängern möchte. Und zum jetzigen Zeitpunkt würde ich erwarten, dass es durchaus auch am Rentenmarkt zumindest ein paar Zuckungen geben dürfte. Und da glaube ich nochmal, und das haben wir ja nicht erst, aber jetzt ganz offen, deswegen spricht ja dann jeder auch von diesem Liz-Truss-Moment. Eigentlich hatten wir ja so Beobachtungen auch schon in der Euroland-Krise 11-12 gemacht, damals in Italien, wo die Zinsen 600 Basispunkte in der Zinsdifferenz nach oben gelaufen waren, also Spread zwischen Italien und Deutschland. Und das hat dann schon auch gewisse Auswirkungen. Also vor dem Hintergrund habe ich das Gefühl, dass es durch die Märkte, zumindest wenn man nicht zu stark interveniert, deswegen sind wir auch immer Anhänger davon, dann nicht Märkte unmittelbar zu intervenieren, sondern die Märkte haben Allokationssignale, haben Preissignale, haben Disziplinierungssignale. Und ich hätte das Gefühl, durch die Zuckungen wird man dann da auch relativ schnell versuchen, fiskalpolitisch einigermaßen nachhaltig zu operieren.
Heißt das nicht auch, dass man auf der Anleihenseite in den kommenden Monaten tendenziell eher vorsichtig bleiben sollte? Fragezeichen?
Wir sind konstruktiv. Das waren wir, wie gesagt, eigentlich sukzessive immer mehr werden seit Sommer, Herbst letzten Jahres. Wir hatten ja dann auch, und ich glaube, das ist Teil der Erklärung, dass die Rentenmärkte in den ersten Monaten eher ein bisschen rumpelig gelaufen sind, weil wir hatten ja einen Zinsrückgang im November, Dezember letzten Jahres, der alle überrascht hatte. der ja zum Teil an diesen überzogenen Zinssenkungserwartungen der Notenbank gehungen hatte. Das hat sich jetzt weitestgehend auskorrigiert und auskonsolidiert. Wir gehen davon aus, dass geldpolitisch angeschoben, wie vorhin schon erwähnt, Zinssenkungen der Fed, ein, vielleicht sogar zwei dieses Jahr und dann in der ersten Jahreshälfte nächsten Jahres wahrscheinlich nochmal zwei. Die EZB wird jetzt nach der Zinssenkung im Juni, wahrscheinlich dann im September und möglicherweise im Dezember nochmal was machen. Großbritannien wird zwei Zinssenkungen in unserer Einschätzung im zweiten Halbjahr jetzt machen können. Der geldpolitische Geleitzug ist losgefahren. Das wird ja immer ein bisschen unterschätzt. Die Südamerikaner haben begonnen, mehrfach gesenkt. Die Osteuropäer mehrfach gesenkt. Von den großen Schweiz, Kanada, Schweden, EZB gesenkt. Der ist losgefahren. Wir glauben nochmal, man muss aufpassen, dass man bei diesen Zinssenkungen nicht wie zum Jahresanfang vielleicht etwas zu utopisch unterwegs ist, weil eben die etwas sperrige Inflation das limitiert. Aber diese geldpolitischen Anschubsfinanzierungen werden aus unserer Sicht zumindest für stabile, also seitwärts oder nach unten gerichtete Zinsen letztendlich führen. Und wir haben ja in Amerika in der Zwischenzeit auch schon wieder von nahe 5. Wir sind jetzt durch die Inflationszahlen mehr oder minder wieder Richtung 4 unterwegs. Das heißt, wir gehen schon davon aus, dass man auf der Rentenseite mit einem Coupon als Renditeorientierung eigentlich eine ganz gute Annahme hat.
Und ich stelle dir die Frage jedes Jahr wieder aufs Neue und dieses Jahr finde ich sie fast noch spannender als letztes Jahr. Brauche ich als Privatanleger überhaupt Anleihen im Depot? Oder kann man es auch einfach weglassen?
Nee, ich glaube, dass das Thema über die Rückkehr des Zinses gerade jetzt in dem Bereich der Mischfonds, der ausgewogenen Fonds im Endeffekt eine Riesenrelevanz hat und auch in den Diskussionen, dass wir hier einen Grundstock, einen Bodensatz auch von zinstragenden Titeln haben, die, wenn man das jetzt mal in den Renditeerwartungen sich anschaut, wir arbeiten da auch wie viele andere mit Kapitalmarktmodellen, da haben wir für einen Rentenblock, also von risikoarm bis risikoreich, über 5 Jahre im Endeffekt Renditeerwartungen pro Jahr von 2-4%. Das ist die Basis, um darauf aufbauend im Endeffekt dann mit den risikoreichen Segmenten, sei es Aktien oder sei es da, wo es auch passt, Rohstoffen, Edelmetallen und möglicherweise hier oder da auch Alternativen, also Private Markets, im Endeffekt das dann, sage ich mal, relativ breit aufzustellen. Aber als Basisstock und als Grundannahme würde ich sagen, gerade jetzt, wo die Zinsen zurückgekehrt sind, wird sich das über Zeit auch wieder zeigen.
Jetzt haben wir also einen Markt, den Sie auch schon angesprochen haben, für den ihr ja sehr positiv auch im vergangenen Jahr wart in euren Annahmen. Das ist natürlich Japan, da müssen wir noch kurz drüber reden. Im Verlaufe quasi dieses Jahres, so gesehen sind da alle richtig gelegen, hat der Nikkei endlich seinen 89er Hoch endlich überschritten. Und jetzt zuletzt auch noch, der Topix ist jetzt auch endlich auf einem All-Time-High mal angekommen. Da stellt sich natürlich jetzt auch so ein bisschen die Frage, ist jetzt, man hat sehr viel aufgeholt, ist da jetzt die ganz große Musik schon wieder vorbei in Japan?
Also sag mal so, man muss ja realistisch sein, gerade jetzt die letzten Tage und Wochen haben wir ja nochmal einen exponentiellen Anstieg gesehen, also dass da jetzt dann mal auch kurzfristig Gewinnmitnahmen oder sowas möglich ist, das kann kein Mensch ausschließen. Wir glauben unverändert, dass eigentlich die strukturelle Geschichte, und da geht es ja im Wesentlichen auch um, ich nenne es jetzt mal, Bilanzoptimierungen des Unternehmenssektors. Dahinter steht ja auch eine Reform der großen Börsen, insbesondere auch der Tokyo Stock Exchange, die einfach ein Stück weit Druck auf den Unternehmenssektor ausgeübt haben. Passt auf, in unseren Auswertungen, Japan war und ist unverändert die Volkswirtschaft, die Börse mit den meisten Unternehmen mit den niedrigsten Preis-Buchwert-Verhältnis.
Ja.
Unter 0,5 weiter Abstand führend. Und ein Preis-Buchwert-Verhältnis, wir diskutieren ja schon unter 1, ist ja eigentlich unter Substanzwert, wenn man es mal so sagt, macht das ökonomisch Sinn. Unter 0,5. Und das war ein Stück weit auch der Auslöser, haben eben die Börsen gesagt, ihr müsst im Endeffekt schauen. Ihr müsst euch in den Governance-Strukturen den internationalen Standards annähern. Ihr müsst schauen, dass ihr die Bilanzen und die Kapitalkosten im Endeffekt optimiert. Da gibt es jetzt auch regelmäßige Berichterstattungen dazu. Und ich glaube, wir sind in dem Prozess mehr oder minder mittendrin. Heißt jetzt nicht, dass man daraus jetzt irgendwelche Kursziele ableitet. Aber ich glaube, der Prozess ist jetzt seit einem Jahr oder zwei angelaufen. Der ist noch nicht zum Ende gekommen. Das Zweite ist, Japan, und Sie haben ja erwähnt, bin ja auch in den Markt im Endeffekt eingetreten, wie der Nikkei damals bei 40.000 war, also 88, 89. Der Markt war ja von 90 bis Anfang der 20er Jahre von der Bildfläche verschwunden. War damals 89 im MSCI, im Übrigen fast mit dem Gewicht wie heute USA, über 50%. Nicht 70, aber über 50%. War also von der Bildfläche verschwunden, ist aus den internationalen Allokationen rausgewandert. Und ich glaube, wenn dann ein solcher Trend, der so lange negativ war, umschlägt, dann findet das nicht nur in 12 oder 24 Monaten statt. Und wir stellen nach wie vor schon fest, also ich kann nicht erkennen, ja, in den Auswertungen sieht man, Mensch, vielleicht ist Japan jetzt kurzfristig ein bisschen optimistisch. Strukturell, dass Japan jetzt strukturell weltweit oder bei den Investoren quasi bis zum Anschlag übergewichtet allokiert ist, können wir nicht erkennen und deswegen bleiben wir strategisch bei dem Markt mit den eben genannten Argumentationsketten. Neben dem, das wollte ich noch dazu sagen, dass der Finanzzyklus eben in Japan anders wie in anderen Märkten eben von der Geldpolitik mehr oder minder nicht disruptiert worden ist, weil die zwar jetzt die Zinsen mal erhöht hat, wir sind aber nach wie vor auf sehr, sehr niedrigem Niveau. Deswegen strategisch, strukturell bleiben wir für Japan aktuell positiv.
Was gibt es noch so einen spannenden Markt, den man jetzt vielleicht mal ein bisschen auf dem Schirm haben müsste, der auf den im Moment so keiner schaut?
Nee, ich meine, wir sind, das ist aber jetzt nicht spannend, ganz neu, auch beim letzten Mal schon, wir glauben nach wie vor, Rohstoffe war interessant, bleibt interessant, ist ja dieses Jahr, wir dürfen nicht vergessen, nach dem ersten Halbjahr, da ist ja eine wahnsinnig positive Stimmung da, aber sag mal so, die Rentenmärkte haben mehr oder minder wenig, nichts getan. Es waren vor allem die Aktienmärkte und die Rohstoffmärkte. Und bei den Aktienmärkten waren es eben die hochkapitalisierten Werte. Also Rohstoffmärkte, wir glauben auch nach wie vor, auch wenn hier viel passiert ist und gibt immer dann mal wieder die eine Spekulation, kaufen die Notenbanken weiter Gold. Wir glauben, für Gold gibt es weiterhin stabile und positive Argumente. Deswegen spielt Gold bei uns in den Portfolios nach wie vor mit den kleinen, aber ich sag mal je nach Individuum passenden Bestandteilen eine Rolle und da würden wir auch weiter dabei bleiben. Also Rohstoffe, Gold ist nach wie vor für uns ein Schwerpunkt und wenn ich das kurz abbinden darf, auf der Rentenseite eben, das ist jetzt nicht neu von uns, aber möglicherweise neu für den Markt. Wenn man sich die Rentensegmente der letzten zwei Jahre anschaut, sind ja vor allem die eher risikoreichen gelaufen. Also als Beispiel, wenn Sie sich Hochzinsanleihensegmente relativ zu Staatsanleihen anschauen, haben Sie über die letzten 36 Monate einen riesen Performance-Gap zugunsten von Hochzins. Und das in der Phase, wo die Konjunktur eher ein bisschen mau läuft. Da hätten wir das Gefühl, innerhalb der Rentensegmente wird es eher einen relativen Schwenk geben zu Staatsanleihen, staatsnahen Titel, zu den besseren Bonitäten bei Pfandbriefen oder auch Unternehmensanleihen. Vor allem auch, weil halt die relative Performance die letzten Jahre komplett in die andere Richtung gelaufen ist.
Und es war natürlich auch alles im Risk-On-Modus, das muss man auch sagen. Ne?
Absolut.
Und dadurch ist natürlich quasi sehr viel Tech gelaufen. Selbst Bitcoin ist über weite Strecken gut gelaufen. Und natürlich eben auch High Yield, obwohl es eigentlich schon bewertungsseitig gar keinen Grund dafür gab.
Die Bewertungen oder die Zinsdifferenzen, genau. Das ist ja dann immer die Umkehrbetrachtung, sind sehr, sehr niedrig. Und wie gesagt, das klingt ja dann, bitte nicht falsch zu verstehen, eher die risikoärmeren Segmente, das heißt jetzt nicht Risk-Off, sondern gleichzeitig ist ja das Entscheidende dann eigentlich die Laufzeitensteuerung. Und da haben wir ja schon Ende letzten Jahres gesagt, ganz, ganz langsam beginnen, sich vorzutasten, eher in die mittleren bis in die leicht längeren Laufzeiten und das gilt aus unserer Sicht unverändert.
Was wäre für Sie für die nächsten 6, 9 Monate so der größte Risikoherd?
Ich glaube, wir haben die Wahlen in den USA, wo man, ja, das ist, wie heißt es so schön, da gibt es ja dann auch immer diese theoretischen Beispiele, known, unknown, wo aber, glaube ich, momentan viele known sagen, weil sie sagen, naja, wir haben ja schon mal 4 Jahre gehabt mit Präsident Trump, aber ich glaube, die Zeit ist nochmal eine andere. Ich habe gesagt, wir haben wieder Zinsen, das ist schwierig für die Fiskalpolitik. Wir haben, sagen wir mal, eine Welt, die viel, viel unsicherer ist wie 2017. Deswegen muss man schauen, wie sich das abbildet. Aber ich glaube, die Wahlen sind sicherlich ein Unsicherheitsfaktor. Und es wird dann spätestens, wenn dann auch klar ist, wer bei den Demokraten
denn überhaupt antritt.
Biden, wie gesagt, gesetzt. Aber die endgültige Nominierung kommt ja dann am 19. August. Also danach, glaube ich, werden die Diskussionen noch viel intensiver werden und September, Oktober wird sich der Markt dann auch in den ganzen Ausprägungen sag mal, intensiv letztendlich damit beschäftigen. Und ich glaube auch nochmal, wir haben im Markt unverändert in Bezug auf die Inflationsraten und damit die Zinssenkungsspielräume der Notenbanken wahrscheinlich auch noch einen eher zu optimistischen Ansatz, weil wir glauben, das gilt für die Fed, aber auch für die EZB. Wir glauben, ja, sie werden senken. Sie werden aber wahrscheinlich die Fed nicht signifikant unter die 4 und die EZB, da wird es unter der 3 schon eng werden, vielleicht 2-3 Viertel. Aber das sind dann perspektivisch, und damit meine ich jetzt nicht auf 6 Monate, sondern auf Sicht von 18 Monaten. Das sind eigentlich dann perspektivisch die Spielräume, die nach unten da sind. Und nochmal, wir erinnern uns an den Jahresanfang, 7 Zinssenkungen, muss auch im Nachhinein sagen, Sie sagten vorhin, Paul hat sich ja da sehr ausgewogen, jetzt auch bei der Anhörung, bei der halbjährlichen gezeigt. Im Nachhinein muss man natürlich schon die Frage stellen, warum haben die Notenbänke diese extremen Zinsfantasien zum Jahresanfang verbal nicht ein Stück weit stärker attackiert und adressiert, weil das hat
das lange gedauert, bis er auch
gerade wieder am Rentenmarkt für Schwankungen, für Volatilitäten gesorgt, die man hat wahrscheinlich, sage ich mal, ein Stück weit hätte auch besser moderieren können. Lassen wir es mal so ausdrücken.
Dann wollen wir hoffen, dass er das die nächsten Monate besser hinkriegt und dass sich alles so in Wohlgefallen auflöst. Herr Meiner, das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Freunde, und ich hoffe, ihr konntet wieder einiges mitnehmen. War, glaube ich, wieder ein sehr großer Ritt, aber ein sehr spannender Blick mit so ein paar sehr neuen Erkenntnissen und interessanten Erkenntnissen. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr denn im Moment so positioniert seid und wie ihr das alles seht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.